Eine Welt, viele Probleme. Der Radio 1 Talk zum Global Solutions Summit.
In den vergangenen Sommern gab es in Deutschland einen großen Run auf Ventilatoren und Klimaanlagen. Uns Menschen war es zu heiß, vielen Pflanzen, vielen Tieren auch. Die Böden ausgetrocknet, die Wälder so dürr, dass sie gebrannt haben wie Zunder. Klingt dramatisch und ist es auch. Dabei leben wir in einer sogenannten gemäßigten Klimazone. Welche Auswirkungen der menschgemachte Klimawandel auf der südlichen Hälfte der Erde hat, das erfahren wir von Lena Bodewein in Singapur. Hallo Frau Bodewein nach Südostasien.
Hallo, guten Tag.
Und von Jana Gent in Johannesburg. Hallo Frau Gent nach Südafrika.
Hallo, gen Norden an alle.
Beginnen wir bei Ihnen in Südafrika, Frau Gent. In Ihrem Berichtsgebiet ist der Klimawandel deutlicher zu spüren als bei uns zum Beispiel. 2018 zum Beispiel war Kapstadt ganz kurz davor, komplett auszutrocknen, also seinen Einwohnern kein Wasser mehr anbieten zu können. Wie war die Situation damals?
Oh, das war dramatisch, ne? Und das hat sich nicht nur in den Köpfen der Menschen abgespielt, sondern es war halt einfach nahbar. Also sprich, wenn man zum Friseur gehen wollte, dann musste man seinen eigenen 5-Liter Wasserkanister mitnehmen, den man im Supermarkt gekauft hat, damit die Haare gewaschen werden konnten, weil aus der Leitung nichts kam. Die Leute haben angefangen, halt das Wasser, wenn sie geduscht haben, aufzufangen, damit sie ihre Gärten wässern konnten. Und man durfte sowieso nur 2 Minuten duschen, weil klar war, mehr als die 50 Liter am Tag hat eben ein einzelner Mensch nicht zur Verfügung. Und wenn man 50 Liter einfach mal rechnerisch, wenn man das mal runterbricht auf jeden Einzelnen, wird einem schon mal klar, wie wenig das eigentlich ist. Jeder Apfel, den man abwäscht, jedes Mal, wenn man Geschirr irgendwie spült, wenn man die Waschmaschine versucht anzustellen oder die Klospülung betätigt, es geht einfach immer Wasser durch. Und jetzt gerade in der Pandemiezeit, da merkt man das, wenn man ständig regelmäßig und gründlich die Hände waschen soll, umso mehr. Aber 2018, das war wirklich haarscharf an einer echten Katastrophe vorbei in Kapstadt.
Und diese Katastrophe hatte einen Namen, der Tag Null. So wurde dieser Tag genannt, an dem diese komplette Trockenheit über die Stadt gekommen wäre, also an dem die zentrale Wasserversorgung zusammenbricht. Hätte ich das denn zum Beispiel damals als Touristin mitbekommen in Kapstadt?
Oh ja, das hätten sie mitgekriegt, wenn sie da gewesen wären. Das haben die Touristen auch mitgekriegt. Die Hotels haben natürlich Wasser gehabt, aber auch die hatten ihre Restriktionen. Also die haben den Leuten auch klipp und klar gesagt, bitte auch ihr nicht mehr baden. Also die haben die Stöpsel aus den Badewannen entfernt, damit die Leute gar nicht auf die Idee kommen. Mhm. Und die haben auch da überall Schilder aufgestellt. Dieser Day Zero, wie es das eben nannte, der schwante. Und also wirklich wie ein Damoklesschwert über der Stadt. Das hat jeder gemerkt. Wasser in den Supermärkten war auch knapp. Also man musste wirklich immer gucken. Es gab Tage, da konnte man einfach keins kaufen, weil es Liefernachschub gab, der einfach fehlte. Also es war wirklich eine dramatische Situation. Der Klimawandel, also das ist hier wirklich im südlichen Afrika generell zu spüren. Die Temperaturen, die steigen in dieser Region der Welt doppelt so schnell wie im weltweiten Durchschnitt. Und das merken halt nicht nur die Wasserleitungen und die Wasserreservoire, sondern eben auch Bauern und wirklich jeder, der in dieser Gegend lebt.
Sie sagen, Kapstadt ist damals daran vorbeigeschrammt. Welche Konsequenzen wurden denn aus dieser Situation gezogen?
Es wurden tatsächlich neue Wasserreservoire gebaut und es wurden auch andere Vorratsmethoden eingeführt, damit Wasser nicht so schnell verdampft in den heißen Sommern, die es dann eben auch gibt. Das Verhalten der Menschen hat sich aber auch grundlegend geändert. Wir sind jetzt 3 Jahre später und die Leute duschen immer noch nur 2 Minuten. Die Leute sammeln immer noch ihr Wasser auf, das vom Spülen oder vom Duschen übrig ist und wässern damit den Garten im Sommer. Also das Bewusstsein ist tatsächlich ein ganz anderes. Wenn man jetzt in Kapstadt ist, reden die Leute immer noch über Wasser. Und wenn man sie darauf anspricht, dass es doch im Augenblick nicht mehr knapp ist, weil die Reservoire jetzt gut gefüllt sind, weil es mehr gibt und die Vorräte durch die wirklich üppigen Regenfälle der vergangenen Monate und jetzt im Winter schüttet es auch ordentlich in Kapstadt, einfach gut aufgefüllt sind, dann sagen die trotzdem, hey, Moment mal, jeder Tropfen zählt. Wasser ist tatsächlich, und das meinen die nicht als Floskel, wertvoll.
Kapstadt in Südafrika habe ich jetzt rausgepickt, aber in Ihrem Berichtsgebiet leiden ja auch andere Länder ganz stark unter Dürren, die dann auch Hungersnöte nach sich ziehen oder auch unter starken Stürmen. Länder wie Madagaskar, Mosambik, Namibia. Welche Möglichkeiten haben die denn, sich auf diesen Wandel einzurichten und, falls überhaupt möglich, den auch abzufedern?
Es werden so ein paar einzelne Dinge gemacht. Allzu groß sind die Möglichkeiten tatsächlich nicht, aber das, was der Mensch in der Hand hat, das tut er auch. Also in Beira zum Beispiel, wo die Zyklone Idai und Kenneth auf Land stießen und viel zerstört haben, da wird einfach zyklonsicher aufgebaut, aber das geht auch nicht schnell von heute auf morgen. Es werden zum Beispiel auf Madagaskar im Osten der Insel stückweise Mangroven wieder angepflanzt, die abgeholzt worden waren, und das ist auch ziemlich erfolgreich. Also da wachsen die gut an, und das kann natürlich, also gegen Erosion Erosion wirken und das kann auch dafür sorgen, wenn es Überschwemmungen oder eben Zyklone gibt, dass es dann tatsächlich nicht so schlimm kommt, wie es im Augenblick zum Beispiel ist, weil ganze Felder sich in Sand verwandelt haben, weil es da einfach schon jetzt auch das vierte Jahr in Folge extreme Dürre gibt und es einfach nicht regnet.
Vielen, vielen Dank nach Südafrika, Jana Gent, für den Bericht.
Sehr gerne.
Und wir ziehen weiter nach Südostasien. Lena Bodewein berichtet aus Singapur, aber auch ihr Berichterstattungsgebiet ist riesengroß und leidet ganz direkt und konkret unter dem Klimawandel. Fangen wir vielleicht mal mit dem Inselstaat Kiribati an, Frau Bodewein. 33 Atolle, die sich direkt um den Äquator gruppieren, verteilt über eine unvorstellbar riesige Wasserfläche im Pazifik. Die hat eine Ausdehnung wie die Vereinigten Staaten. Die Flagge des Landes zeigt Sonne, Meer und eine Möwe und tatsächlich können wir zuschauen, wie die Landfläche des Staates versinkt. Das ist vielleicht das eindrücklichste Beispiel für den Klimawandel. Wie ist die aktuelle Situation auf Kiribati?
Ja, das ist tatsächlich so. Die Bewohner von Kiribati sagen auch, naja, bevor wir ertrinken, verhungern wir womöglich. Denn das sind auch die beiden Stichworte, die Jana Gent genannt hat. Wasser ist sehr knapp, Süßwasser ist sehr knapp. Die wenigen Süßwasserquellen, die es eben auf diesen ganz schmalen Atollen gibt, die sind oft versalzen. Also es sind wirklich schmale Landstreifen. Die sind nur wenige hundert Meter breit. Auf der einen Seite ist der rauschende Ozean, auf der anderen Seite ist eine Lagune. Und die Stürme, das sagen die Bewohner, die werden eben immer höher, immer heftiger und das Meer frisst sich immer weiter in das wenige Land rein, geht in die Süßwasserquellen und darum können sie kaum noch etwas bewässern. Und die wenigen Kokosnusspalmen, die sich da auch noch halten können, deren Früchte werden immer kleiner, immer kümmerlicher und das ist natürlich in einem Land, das früher so von Fisch und Kokos und Banane gelebt hat, ein großes Problem. Die werden immer abhängiger auch von Lieferungen aus dem Ausland, was natürlich total unserem Ideal vom Tropenparadies zuwiderläuft. Aber es ist einfach so, Wasser ist knapp. Sie sind zwar mitten im riesigen Meer, aber der Süßwasserverlust ist eine der stärksten Folgen des Klimawandels, unter dem die Bewohner von Kiribati zu leiden haben.
Sicherlich stemmen sich die Bewohner gegen diesen Wandel. In welcher Weise?
Zum Beispiel auch mit den schon genannten Mangroven. Also ich war in einer Grundschule, wo dann die Kinder schon das Lied von der Mangrove singen, wie wichtig diese Pflanze ist. Wenn man sie anpflanzt, dann kann sie mit ihren Wurzeln den Sand, das Land festhalten. Zwischen ihren Wurzeln können sich Fische vermehren und der Baum, die Baumkrone selbst spendet Schatten. Und das ist in solcher äquatorialer Hitze. Das sind alles drei Dinge, die dort dringend gebraucht werden. Und das wird eben so mit ganz kleinen Schritten versucht, das Land festzuhalten. Aber ein anderer Schritt war dann etwas entschiedener. Der vorherige Präsident Anote Tong hat auf Fiji, dem Nachbarstaat, schon Land gekauft für seine Bevölkerung. Also eine Gegend, die dann reichen soll für die 100.000 Einwohner von Kiribati. Das Problem ist aber, das ist eine eher bergige Gegend. Da müssten diese Leute, die jetzt auf dem Meer, am Meer, im Meer leben und Fischer sind, auf einmal Bauern in den Bergen werden.
Kinder, die da heute zur Welt kommen, werden dann als 80-Jährige erlebt haben, wie der Meeresspiegel innerhalb ihrer Lebensspanne um 80 Zentimeter gestiegen ist, wenn denn die Temperatur um 2 Grad steigt im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten. Das ist eine Prognose des Weltklimarates. Für wie ausgemacht halten das denn die Bewohner, dann tatsächlich auf dieses Land in Fidschi umziehen zu müssen? Oder gehen die davon aus, wir können hier bleiben, wenn wir uns alle fest anstrengen, können wir das hinkriegen?
Also da gibt es 2 Richtungen. Also eigentlich wollen alle da bleiben, weil sie eben auch sagen, wir sind hier, wir sind ein Volk, das sehr eng zusammenlebt und auch wirklich alt, jung. Alle wollen auch zusammen sein. Es ist ein großer familiärer Zusammenhalt dort. Niemand will eigentlich sein Land verlassen. Aber wenn sie halt müssen, dann am liebsten alle zusammen. Der vorige Präsident hat gesagt, wir wollen eben in Würde auswandern können. Der jetzige Präsident sagt, ja, mit ganz viel Investitionen, vielleicht auch aus China, können wir unsere Inseln ein bisschen anheben. Das ist aber eher so eine Illusion, die da aufgebaut werden soll, damit da eben weiter gewählt wird. Sie versuchen halt jetzt, solange es geht, ihre Inseln zu halten und sich dort weiter auch selbst ernähren zu können. Eben durch die Mangroven, durch das Anpflanzen von robusteren Pflanzen, eben auch Nahrungspflanzen. was aber eben bei so wenig Platz auch einfach sehr schwierig ist.
Von Ihnen beiden wüsste ich jetzt gerne, da die Menschen auf der südlichen Halbkugel, das haben Sie uns jetzt beide geschildert, am heftigsten leiden unter dem Prozess, den vor allen Dingen die Menschen in der nördlichen Hemisphäre in Gang gesetzt haben. Welche Kompensation oder welche Maßnahmen, Hilfen erwarten die jetzt von uns, um vielleicht jetzt mal bei Ihnen zu bleiben, Frau Bodewein?
Die erwarten vor allem, dass sie gehört werden. Das ist eigentlich erstmal das Wichtigste. Weil sie sagen, wir sind zwar hier mitten im Pazifik, wir sind hier im Nirgendwo, aber wir werden eben bisher immer noch so ein bisschen belächelt. Das wird so als übertrieben wahrgenommen, dass wir hier versinken. Aber es ist einfach so. Die Menschen, die reicher sind und die auch Länder haben, wo es einfach höher hinauf geht, ja, die einfach ein bisschen weiter ins Landesinnere ziehen können. Die wissen nicht, was wir hier durchmachen. Wir können im allerschlimmsten Falle vielleicht auf eine Palme klettern, aber wir haben gar nicht genug Palmen für unsere ganze Bevölkerung.
Frau Gent, wie sieht das in Ihrem Berichterstattungsgebiet aus? Welche Erwartungen gibt es da an die Weltgemeinschaft?
Also erwarten tun die Menschen tatsächlich nichts, muss ich sagen. Das ist wirklich so, dass die sehr pragmatisch sind, egal in welches Land ich auch reise und wo ich mit Menschen rede. Es sind keine Erwartungen, es sind eher Hoffnungen. Und die hoffen natürlich auch, dass es Hilfen gibt. Die hoffen, dass es Lebensmittelhilfen, dass es Unterstützungen gibt, dass vielleicht investiert wird in Entsalzungsanlagen beispielsweise, dass da vielleicht von außen ein bisschen Hilfe kommt, dass Fachleute ins Land kommen, die das Ganze unterstützen. Aber erwarten tun sie tatsächlich nichts. Die versuchen mit dem, was sie haben, irgendwie auch klarzukommen.
Jana Gent, Lena Bohnewein, vielen Dank für Ihre Berichte.
Gerne.
Sehr gerne.